habe dort eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Die Leute haben dort nicht viel, aber sie haben großen Hunger. Sie haben großen Hunger. Ich habe dort eine Mitarbeiterschulung in einer Gemeinde durchgeführt und jeden Tag, 3 Tage hintereinander, war ich mit ihnen 5 Stunden zusammen. Das heißt, am Sonntag war erst ein langer Gottesdienst, dann eine kurze Pause und dann die 5 Stunden. Und wenn wir 5 Stunden zusammen waren mit Lehre und auch ein bisschen Fragen, die wollten nicht nach Hause gehen. Also das bedeutet, ich bin ein bisschen verwöhnt. Und jetzt müssen wir überlegen, wollt ihr euch mir anpassen oder soll ich mich euch anpassen und nach 30 Minuten euch nach Hause schicken, auf eure Terrasse zum Grill? Wir müssen einen Kampf kämpfen in dieser Kultur, in dieser schwierigen geistlichen Atmosphäre. Wir müssen einen Kampf kämpfen, um unseren Hunger nach Gott und nach seiner Gegenwart zu behalten und darin sogar noch zuzunehmen. Wenn wir diesen Kampf nicht kämpfen, egal was wir sonst noch an treuen geistlichen Verpflichtungen übernehmen in der Gemeinde und hier mitarbeiten und dort und so weiter. Aber wenn wir diesen Kampf nicht kämpfen, um unseren Hunger zu schützen vor den Angriffen des Feindes, der uns lähmen will, der uns zuschütten will, der uns ablenken will, dann haben wir keine Chance, geistlich zu wachsen. Um uns herum, alles sagt, pass dich an. Und in uns muss das real sein. Ich komme nicht von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Ich bin in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und in Kürze gehe ich nach Hause. Und solange wie ich hier bin, passe ich mich dieser Welt nicht an, sondern ich werde meine Umgebung, da wo Gott mich gesetzt hat und wo ich Verantwortung habe, ich werde sie mit Gott in Berührung bringen. Ich werde sie verändern. Wir passen uns nicht an, sondern wir herrschen mit ihm und wir wollen alles tun, dass die Umgebung um uns herum berührt wird und infiltriert wird und in Kontakt kommt mit ihm. Halleluja, ich habe so genossen diese wunderbare, schöne, entspannte, tiefe Anbetung. Und wenn der Hunger in vielen der Herzen, die hier anwesend sind, größer wäre, wir wären viel, viel tiefer gegangen. Aber der Heilige Geist muss so ankämpfen, gegen manche Trägheit, gegen manche Langeweile, gegen manches, ich habe schon alles, ich bin schon reich, ich bin schon satt und es ist schon okay. Aber wenn wir uns danach ausstrecken, der Heilige Geist wird uns helfen. Er wird uns helfen, in Hunger zu kommen, in eine heilige Verzweiflung nach Gott zu kommen und zu wissen, ich brauche mehr, ich muss mehr von ihm sehen, ich muss mehr von ihm haben. Nicht, damit es mir besser geht, mir geht es sowieso schon so gut, aber damit ich mehr leuchten kann, damit ich mehr zeigen kann, wie herrlich und wie wunderbar und wie gut er ist. Halleluja. Halleluja. Bitte schlagt auf Jesaja 60. Ich habe ein Wort heute Abend mitzuteilen, was zurzeit so eine Botschaft ist, die Gott mir gegeben hat. Und fast überall, wo ich hingehe, starte ich mit etwas so Ähnlichem. Aber es ist jedes Mal ein bisschen anders. Und es geht um unsere Zeit. Und es geht darum, wie wir mit Gott in dieser Zeit kooperieren und wie wir uns bewahren. Bitte schlagt einmal Jesaja Kapitel 60 auf. Jesaja Kapitel 60. Und ich will hier die ersten beiden Verse lesen. Und wer die geistliche Landschaft ein bisschen vor Augen hat und mitverfolgt, auch nicht nur in unserem Land, auch in anderen Ländern, der weiß, dass dies ein Wort ist, das der Heilige Geist seit etlichen Jahren sehr, sehr stark immer wieder betont, ein ganz, ganz wichtiges Wort. Und es ist ein Wort, das unsere Zeit beschreiben, das Licht wirft. Und mein Gebet ist, dass wir, wenn wir hier rausgehen, wenn ich nachher, Stunden später, fertig bin, dass wir eine größere Klarheit haben, wo wir sind und wo wir hingehen und was wir tun müssen, um da nicht hinzugehen, wo wir nicht hingehen wollen und wo wir nicht hingehen sollen. Der Heilige Geist möchte sein Licht leuchten, sodass wir Klarheit haben und nicht im Dunkeln wandeln. Von den Ungläubigen, die keinen lebendigen Kontakt haben mit Gott, von denen heißt es, die stolpern, aber sie wissen nicht einmal, worüber sie stolpern. Was für ein schreckliches Schicksal. Jeden Augenblick können sie wieder stolpern. Sie sehen überhaupt nichts. Und wenn sie gestolpert sind und sich verletzt und voller Schmerzen irgendwie wieder aufrappeln und dann wieder neuen Mut fassen und weitergehen. Sie wissen nicht, worüber sie gestolpert sind. Sie konnten aus dem letzten Stolpern überhaupt nichts lernen. Und sie werden über dasselbe Ding wieder und wieder und wieder stolpern. Aber wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder des Vaters des Lichts. Und wir können im Licht wandeln. Und wir können sehen unseren Weg. Und wir können sehen, wo Fallen des Todes sind. Wo Fallen sind, die der Feind aufgestellt hat. Und wenn wir an der Hand Gottes gehen, wir müssen diese Fallen nicht treffen. Und wir können lernen, bewahrt zu bleiben. Weil er da ist und er bewahrt uns vor dem Strauche. Jesaja 60, die beiden ersten Verse. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hier haben wir in zwei Versen, so kompakt wie vielleicht sonst nirgendwo, beide Trends, die um uns herum geschehen und die mit unserem Leben zu tun haben, beide vor Augen. Da ist ein Licht, ein zunehmendes Licht, das ist eine Herrlichkeit, die auf die Kinder Gottes kommt. Sie kommt näher, sie ist heute näher als vor ein paar Jahren. Sie kommt. Und wir sollen sie empfangen und wir sollen uns vorbereiten und sollen lernen zu kooperieren, dass wir den maximalen Gewinn und Segen aus dieser Herrlichkeit haben. Und gleichzeitig ist eine Dunkelheit, die immer mehr zunimmt und die sich ausbreitet wie eine lähmende, hoffnungslose Decke über den Nationen. Eine Finsternis. Zunehmende Bosheit, zunehmende Blindheit, zunehmende Passivität, zunehmende Gesetzlosigkeit. Und das geschieht vor unseren Augen. Wir alle, die wir älter als 20 Jahre sind, wir können uns zurückentsinnen und wir können sagen, heute gibt es Dinge, die jeder Mann für völlig normal hält, die hat es nicht gegeben vor 15, vor 20 Jahren. Gestern oder vorgestern las ich in den Nachrichten von einem Polen, der 19 Jahre im Koma war. Und auf einmal wacht er wieder auf und er kennt seine Welt nicht mehr. In 19 Jahren hat seine Welt sich total verändert. Und er war völlig erstaunt, dass es keine Lebensmittelmarken mehr gab. Seine ganze Welt hat sich total verändert in 19 Jahren. Er war doch noch in der kommunistischen Ära, als er ins Koma gefallen ist. Jetzt wacht er auf und sein Land ist in der EU. Er fragt nach Lebensmittelmarken, sie wissen gar nicht, wovon er spricht. Können sich kaum noch erinnern. Aber nicht nur technische Errungenschaften, auch Dimensionen der Bosheit und der Sünde haben wir heute um uns herum, die undenkbar waren noch vor wenigen Jahren. Da ist eine Dunkelheit und diese Dunkelheit greift nach den Menschen und will sie ergreifen und verschlingen. Und der Schutz vor der Dunkelheit ist, sich aufzumachen und Licht zu werden und zu kooperieren mit dem Licht. Licht und Finsternis, beides nimmt zu. Und ich möchte das jetzt fokussieren auf den Bereich in der christlichen Welt. Licht und Finsternis nimmt zu. Oder, lass mich das anders ausdrücken, Braut und Hure werden geformt. Braut und Hure werden geformt. Licht und Finsternis nimmt zu und das Licht tut sein Werk und bereitet die Braut. Und die Finsternis tut ihr Werk und bereitet die Hure. Und das sind zwei Größen, über die müssen wir Bescheid wissen. Wir müssen wissen, was sind das für Gemeinschaften, was sind das für Gruppen von Menschen und woran unterscheiden die sich und wie kommt jemand, wie wird jemand Teil dieser Gruppe? Lass uns einmal in Offenbarung Kapitel 19 gehen. Und in dieser Passage hier finden wir beides beschrieben und wir finden das Ende dieser beiden Körperschaften oder Gemeinschaften. Offenbarung Kapitel 19. Wenn du deine Bibel dabei hast, bitte tu dir etwas Gutes und schlag sie auf. Ich lese einmal hier eine längere Passage und ihr werdet sehen, beides haben wir hier. Hier wird das Ende dieser beiden Gruppen von Menschen beschrieben. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Und zum zweiten Mal sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier sehen wir Menschen in völliger Übereinstimmung mit Gott. Und sie jubeln und sie freuen sich über die gerechten Gerichte Gottes. Das ist nicht eine Spur von Humanismus. Oh, musste das denn sein? Und wie schade, und die haben es doch auch gut gemeint und die wollten doch auch nur das Beste. Diese Leute stehen nicht mit einem Bein dort, mit dem anderen auf der anderen Seite. Diese Leute stehen eindeutig ganz und gar auf Gottes Seite und sie sagen: Der Gott, den wir kennen, der Gott, der uns erlöst hat, der Gott, dem wir dienen, ist ein gerechter Richter. Und wir stehen nicht mit Bedauern und mit Betroffenheit da und versuchen irgendwie ihn davon zu überzeugen, dass er es doch etwas liebevoller hätte machen können. Sondern sie jubeln über die Gerichte Gottes. Wie weit sind wir davon entfernt, zu jubeln über die Gerichte Gottes? Aber wir müssen dorthin kommen, dass wir mit Gottes Herz übereinstimmen und dass wir Gottes Sicht bekommen. Ich glaube sogar, das Volk Gottes in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist wird nachher Vollmacht bekommen, Gerichte zu lösen, Gerichte freizusetzen, so wie Mose das getan hat, im Auftrag Gottes, nicht in Willkür, nicht aus eigener Frustration oder Ärger heraus, aber er war der Mann Gottes. Und wenn er den Stab hob und wenn er Worte sprach, dann war er in solcher Übereinstimmung mit Gott, dass Gott seine Worte und seine Handlung gebraucht hat, um Gerichte auszulösen. Und hier ist die große Hure. Das sind religiöse Menschen, die abgefallen sind, die ihre eigenen Vorstellungen haben über wer Gott ist und wie man ihm zu dienen hat. Und die viele verführt haben. Hier heißt es, die Hure hat die Erde mit ihrer Unzucht verdorben und hat das Blut vergossen. Das ist an anderer Stelle geschrieben. Hier heißt es, und Gott hat das Blut der Knechte an ihr gerecht. Und die 24 Ältesten und die vier lebenden, lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser. Und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Über der Menschheit im Himmel herrscht es schon immer. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Ist die Braut. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Was für eine glorreiche Passage. Wir haben hier das Ende der Hure, die viele, viele Menschen verführt hat zu einer Unzucht, zu einer geistlichen und auch in vielen Fällen zu einer physischen Unzucht. Die falsche Religion, die sich schmückt mit allen möglichen Namen und Titeln und die vorgibt, Gott zu kennen, aber die Leute wegführt vom Gehorsam dem lebendigen Gott gegenüber. Und wir haben das Ende der Braut, die sich bereitet hat und die eingeladen ist zur Hochzeit, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Licht und Finsternis. Braut und Hure, um diese beiden Dinge geht es in dieser Zeit. Und Weichen werden gestellt. Und jeder von uns muss wissen, wie passiert es, dass jemand im Lager der Hure landet. Und was muss ich tun, auf welche Art und Weise muss ich mein Leben und mein Herz bewahren, um dort zu landen und dort anzukommen, wo ich ankommen möchte. Darum geht es. Das ist das Anliegen dieser Botschaft. So, die Braut wird bereitet. Wie wird die Braut vorbereitet? Sie hat sich bereit gemacht. Wie ist das passiert? Was ist geschehen? Lass uns zu Epheser Kapitel 5 gehen und dann sehen wir dort, dass es vor allen Dingen, nicht alleine, aber vor allen Dingen etwas ist, was sie empfängt, was sie begehrt, was sie zulässt und was sie an sich heranlässt. Ihr Männer, heißt es hier in Epheser 5, 25, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst, für sich selbst, verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christus hat das Verlangen, eine herrliche Braut zu haben, die sein Ein und Alles ist. Und er selbst bereitet die Braut zu. Und er wird sie herrlich machen. Und sie wird nichts haben von dieser Welt. Keine Flecken, keine Runzeln. Sie wird nichts haben. Keine Menschenweisheit. Sie wird nichts von all den Dingen haben, die Kennzeichen sind für die Menschen. Sie denken, sie dienen Gott. Aber in Wirklichkeit sind sie total getäuscht. Und die Braut wird bereitet, indem Jesus als der Bräutigam sie wäscht. Er wäscht sie, er reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Er spricht Worte. Jesus spricht über seinen Kindern, über seinem Volk, über denen, die zu seiner Braut werden. Er spricht Worte, lebendige Worte, Worte der Wahrheit, Worte der Klarheit, Worte, die das Herz Gottes offenbaren, seine Sehnsucht, uns bei sich zu haben, seine Freude ausdrücken über seine Kinder. Er spricht Worte über uns. Und wenn wir weil wir uns danach ausstrecken und weil wir der Sättigung und der Gleichgültigkeit und der Passivität widerstehen, diese Worte annehmen und sagen, Gott, hilf mir zu hören, hilf mir zu verstehen, was der Geist der Gemeinde in dieser Zeit zu sagen hat. Lass mich nicht träge sein, lass mich nicht einfach nur das so an mir vorbeigehen lassen, sondern ich will hören und ich will das mit Begierde aufnehmen und festhalten. Wer die Worte Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes empfängt und festhält, wird erleben, dass ein reinigender Effekt dieser Worte da ist. Diese Worte Gottes bringen Licht. Diese Worte Gottes lassen uns Dinge sehen, die wir aus uns selbst heraus nicht gesehen haben. Wir verstehen Dinge, wir sehen Dinge, wir sehen die Notwendigkeit, uns zu reinigen, wir sehen die Notwendigkeit, Schritte zu gehen, uns zu demütigen, zuzugeben. Hier haben wir Mangel. Da haben wir gedacht, da sind wir schon so fit und wir sehen, wir haben Mangel, weil das Licht in größerer Klarheit scheint. Wenn die Kinder Gottes die Stimme Gottes vernehmen, dann geschieht etwas. Predigt ist nicht einfach ein Rüberreichen von Informationen. Es ist ein Handeln Gottes an unserem Herzen. Und wir müssen lernen, unsere Herzen vorzubereiten. Wir müssen lernen, mit willigen und begierigen, offenen, hungrigen Herzen zu kommen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin bedürftig, verändere mich. Lass mich heute deine Stimme hören. Ich will nicht einfach nur in einer Predigt sitzen und in meinen Gedanken dieses Sudoku oder wie dieses Zeug da heißt, irgendwie spielen. Oder wie heißt das? So ähnlich. Sondern ich will ganz da sein. Ich will hören. Ich will in deiner Gegenwart sein. Ich will dich berühren. Ich will mein Herz dir hinhalten. Berühre du mich. Brenn dein Wort wie mit einem Brandeisen hinein in mein Herz. So wie in den alten Cowboy-Filmen, wenn man die Kühe gezeichnet hat und es so schön gezischt hat. Dann waren sie mit einem glühenden Eisen gezeichnet. Und konnten nie wieder vergessen, zu wem sie gehören. Ein Blick auf das Hinterteil und sie wussten, wer der Eigner ist. So viele haben nicht das Wort hineingebrannt bekommen in ihr Herz. Und wenn die Stunde der Versuchung kommt, sie wissen nicht mehr, wem sie gehören. Sie sind völlig verwirrt. Wir brauchen Worte, die länger reichen als bis zum Ende der Versammlung. Worte aus dem Herzen Gottes. Worte, die auch deswegen stark werden, weil wir als Hörer, Zuhörerschaft sie begehren, weil wir beten, weil wir offen sind, weil wir hungrig sind und nicht so ganz großzügig und galant es mal wieder predigen lassen. Sondern da ist ein Hunger da. Gott, rede, sende dein Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das heilende Kraft, überführende Kraft, motivierende Kraft, auferbauende, ermutigende, Hoffnung gebende Kraft in dem Wort Gottes. Und das müssen wir hören. Halleluja. Gott tut sein Werk, indem er Worte sendet. Worte aus seinem Herzen. Worte, die getragen sind von seiner Sehnsucht, von seiner Hoffnung, von seinem Verlangen. Gott hat Verlangen. Verlangen nach uns. Uns näher zu haben bei sich. Uns verändert zu sehen, dass das Bild seines Sohnes in uns klarer und klarer hervorkommt. Das ist die Sehnsucht Gottes. Und deswegen redet er. Lass uns einmal zu Jesaja zurückgehen, Kapitel 62. Und genau das sehen wir dort. Gott verwandelt sein Volk durch sein Wort. Jesaja 62. Halleluja. Jesaja 62, die ersten Verse. Um Zions willen, das ist die Gemeinschaft der Heiligen, das sind die Kinder Gottes, das Volk Gottes. Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Gott hat das Ziel, eine Gemeinde vorzubringen, und das Licht brennt. Und das Heil, das diese Gemeinde erlebt und genießt und demonstrieren kann der Welt, es brennt wie eine Fackel in der Dunkelheit. Und die in der Finsternis sitzen, sehen ein helles Licht. Sie sehen die Klarheit, die Echtheit, die Wahrhaftigkeit, die Schönheit, die Kraft, die Gott manifestiert in der Mitte seines Volkes. Und die, die einen Hunger nach dem Echten haben, sie werden begreifen, das haben die nicht aus sich selber heraus, sondern das ist der Beweis, es gibt einen Gott. Das Heil der Gemeinde soll brennen wie eine Fackel. Halleluja. Wir sind weit davon entfernt. Aber ich weiß eins, wir werden dahin kommen. Wir werden dahin kommen, weil Gott es beschlossen hat. Er hat beschlossen, es wird eine herrliche Gemeinde geben, die ihn widerspiegelt. Es wird eine Gemeinde geben, die ihn repräsentieren kann. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann wird noch einmal der Vorhang vom Himmel beiseite gezogen und die Stimme Gottes wird erscheinen. Das sind meine Leute, so wie damals über seinem Sohn. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und Gott wird ein zweites Mal sprechen. Dies sind meine Söhne und Töchter. Ihr sollt sie hören. Und wenn du die Offenbarung gelesen hast, dann weißt du, da fliegt ein Engel über den Himmel und der ganzen Erde wird ein Evangelium verkündet werden. Alle werden es wissen. Alle. Da ist nicht einer, der sagt, ach Mensch, habe ich gar nicht mitgekriegt. Wie, was? Evangelium, Gott lebendig, ist real, Schönheit der Gemeinde, ist an mir völlig vorbeigegangen. Alle werden es wissen. Alles Fleisch, sagt Jesaja, wird die Herrlichkeit des Herrn sehen. Alles Fleisch. Und dann kommt es nochmal. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Es war nicht irgendwie eine hyperoptimistische Botschaft aus Amerika. Es war Gott selbst, der das gesagt hat. Und wenn Gott es gesagt hat, dann wird es geschehen. Es wird passieren. Halleluja. So wie ich so viele Male gesagt habe, das ist dieses Licht, diese Klarheit, diese Herrlichkeit, diesen Ausdruck der Schönheit Gottes in der Gemeinde geben wird. Das steht fest. Dafür müssen wir nicht einmal beten. Aber wir sollten beten, dass wir dazugehören. Wir sollten beten, dass wir das sehen, dass wir den Anschluss nicht verpassen, dass wir nicht schlafen sind, während Gott sein Werk tut, dass wir nicht taub sind, während seine Stimme ergeht, wie mit großer Macht, sogar Bäume brechen von der Stimme des Herrn. Eine machtvolle Stimme. Und Gott hat versprochen, er wird sprechen, er wird nicht ruhen, bis das Heil wie eine Fackel brennt, bis die Gerechtigkeit Zions hervorkommt. Die Gerechtigkeit Zions. Was ist die Gerechtigkeit Zions? Es ist das Bild Jesu. Es ist die Echtheit. Die Demut. Die Barmherzigkeit, die Kühnheit, die Freiheit von Menschenfurcht, die Leidenschaft Jesu, das wird hervorkommen. Halleluja. Und es soll in uns hervorkommen. Und wir wollen den Anschluss nicht verpassen. Wir wollen dranbleiben und hören und mitgehen und reagieren. Halleluja. Und wenn das Heil wie eine Fackel brennt, hat das Auswirkungen. Vers 2, und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst wie eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr öde sagen, sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr. und dein Land verheiratete. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Halleluja. Halleluja. Gott wird die Braut haben und er wird die Freude über diese Braut ausdrücken. Und weil die, die zu ihm gehören, sich reinigen und im Frieden Gottes leben, wird große Freude auf ihnen sein. Die Freude ist die Folge der Übereinstimmung, der Herzensübereinstimmung. Und das wird das Kennzeichen der Gemeinde sein. Halleluja. Halleluja. Ich sagte, dass die Braut bereitet wird, indem sie die Worte Gottes hört. Und es sind die Worte, die widerspiegeln, die einen lebendigen, nachhaltigen, bleibenden Eindruck vermitteln über das Herz Gottes. Diese Worte aus dem Herzen Gottes, sie werden die Braut bereiten. Lass uns zu 2. Korinther gehen, Kapitel 11. Und hier sehen wir den großen Apostel. Und wie er genau in dieser Weise diente. 2. Korinther, Kapitel 11. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Halleluja. Paulus hielt keine theoretischen Lektionen ab über den Eifer Gottes. Er kannte den Eifer Gottes, weil der Eifer Gottes in ihm lebte, weil der Eifer Gottes ihn gepackt hat und aus dem Eifer Gottes heraus hat er gedient. Er demonstrierte den Menschen den Eifer Gottes. Gott hat Eifer. Eifer, um uns bei sich zu haben, uns rein zu bewahren. Eifer, dass wir das werden, was er sich gedacht hat für seinen Sohn, die Braut. Hier siehst du es im nächsten Vers. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Halleluja. Das ist der Eifer des Vaters. Der Vater will seinen Sohn belohnen. Der Vater will seinen Sohn nicht enttäuschen. Der Vater wird dafür sorgen, dass sein Sohn bekommt, was er verdient. Und was immer für Maßnahmen, und was immer für Klarheit, und was immer für Erschütterungen, und was immer für Gerichte notwendig sein werden, Gott wird alle Maßnahmen ergreifen, damit der Sohn bekommt, was er verdient. Halleluja. Dem Vater ist das nicht gleichgültig. Der Vater ist nicht nachlässig. Er sagt, naja, wir hatten es gut gemeint, war ein guter Plan, aber irgendwie ist da jetzt Sand im Getriebe. Irgendwie ist da so viel Lauheit und so viel Desinteresse und ein lauer Sommerabend und die Hälfte bleibt einfach weg und sitzt auf der Terrasse und statt Rauchopfer zu bringen, genießen sie den Rauch vom Steak, was auf dem Grill brutzelt. Naja, nun ist das mal so. Können wir jetzt auch nichts mehr machen. Gott resigniert nicht. Er sagt, ich habe Eifer. Und dieser Eifer wird etwas tun. Und dieser Eifer wird wohnen in Menschen. Und aus diesem Eifer heraus werden Menschen angesprochen, werden Menschen gezogen, werden Menschen wachgerüttelt. Und sie erleben das Herz Gottes, seine Sehnsucht, sein Eifer. Oh, Halleluja, was für ein wunderbares Wort. Dass der Eifer Gottes in einem Menschen Wohnung nehmen kann. Was für eine Dimension der Erlösung. Wahrlich, das Wort ist wieder Fleisch geworden hier im Paulus. Und er war gepackt von diesem Plan, die Gemeinde als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Halleluja. Ich hoffe, ihr habt euch auch was zu trinken mitgebracht. Halleluja. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Was für ein wunderbares, was für eine Motivation. Paulus hat nicht gepredigt, hat nicht gedient, hat nicht Gemeinden besucht, hat sich nicht um Gemeinden gekümmert, um irgendwie ein Global Network zu errichten, um Präsident zu werden. Und jedes Jahr am Jahresende zu zählen, wie viele neue Gemeinden zu seinem Global Network hinzugekommen sind. Er war nicht an solchen Dingen interessiert, sich einen Namen zu machen. Er war daran interessiert, dass Herzen rein bewahrt werden für den Bräutigam. Das war sein Plan. Das war sein Ziel. Dafür hat er gearbeitet. Dafür hat er gekämpft. Dafür hat er gelitten. Und Gott wird diese Art von Eifer in uns hineinlegen. Der Sohn verdient eine reine Braut. Nichts anderes hat er verdient. Nichts anderes hat er verdient. Und wenn Gott uns berührt mit diesem Eifer, werden wir besorgt sein um unser eigenes Herz. Und wir werden besorgt werden um die Herzen unserer Brüder und Schwestern. Wir werden nicht so arrogant tun und isoliert wie Kain. Da wurde gefragt, wo ist dein Bruder? Und er gab diese freche, unverschämte, dreiste Antwort: Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Ja, wenn davon etwas in seinem Herzen wäre, dann wäre Abel noch am Leben gewesen. Aber da war kein Interesse. Mein Bruder soll es gut gehen im Herrn. Mein Bruder soll wachsen in Gott. Mein Bruder soll alles bekommen in Gott, was Gott für ihn hat. Sondern da war Neid da und da war Eifersucht da, weil das Abel-Opfer angenehm war vor Gott. Und er konnte es nicht ertragen, dass jemand vorgezogen wurde, dass jemand etwas bekommen hat, was er selber nicht bekommen hat. Er sagte, wenn ich nicht bekomme, was der auch bekommt, dann muss er sterben. Das war seine Haltung. Keine Verantwortung, kein Sinn für die anderen, nur auf mich selbst kommt es an. So, da ist dieser wunderbare Eifer Gottes, der nicht nur in Worten sich ausdrückt, sondern der auch in Taten Gottes sich ausdrückt. Und Gottes Eifer bedeutet, er kann Ungerechtigkeit nicht ertragen. Das ist der Eifer Gottes. Er kann und er wird Ungerechtigkeit nicht ertragen. Spricht dich das an? Ist das gut? Sagst du, oh, gut, dass er so ist? Wie viel Gleichgültigkeit ist da über die Gerechtigkeit Gottes? Über diese Sehnsucht Gottes, dass endlich seine Ordnung aufgerichtet wird und damit das Leid aufhört. Wenn die Ordnung Gottes aufgerichtet wird, hört das Leid auf. Und das ist das Ziel. Dass die Menschheit endlich unter die Ordnung Gottes kommt. Und der Eifer Gottes bedeutet, unser Gott kann Bosheit nicht ertragen. Und er wird sie nicht ertragen. Das ist so eine Hoffnung, wenn wir all dieses Zeugs um uns herum sehen. So eine Hoffnung. Es wird ein Tag kommen, wo das zu Ende ist. Es wird ein Tag kommen, wo die Lüge und die bewusst falschen Versprechungen nur um im Moment ein bisschen die Luft rauszunehmen, um einen Moment ein bisschen irgendwie die Wogen zu glättern. Und all diese Dinge, all dieser Betrug, all diese Beraubung, es wird zu Ende kommen, weil Gott Gerechtigkeit lebt. Und er wird sie herstellen. Er wird sie herstellen. Am Ende haben wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das heißt doch nicht, in welcher permanent Gottesdienste abgehalten werden, sondern in welcher Gerechtigkeit wohnt. Unser Gott hat Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und wenn wir ihn kennenlernen und wenn wir mit ihm gehen, dann fängt diese Sehnsucht an, uns zu ergreifen. Jesus sagt, selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Nicht Passivität, nicht, naja, das ist nun mal so. Was kann man schon machen? Wir dürfen unsere Herzen nicht kalt und stumpf werden lassen. Wir müssen drin bleiben in diesem Eifer, in dieser Hoffnung. Es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben. Und es wird ein Tag kommen, wo kein Schmerz, kein Leid, kein Betrug, kein Missbrauch, keine Manipulation, keine Selbstverherrlichung und all diese Dinge, die das Leben so schwer machen, es wird sie nicht mehr geben. Und für immer wird der Teufel weggesperrt sein und nie wieder Zugang haben zu den Herzen der Menschen. Das ist die Hoffnung. Und die müssen wir kultivieren und darüber muss eine Dankbarkeit sein. Wir dürfen nicht sagen, naja, steht in der Bibel, okay, wird wahrscheinlich auch so sein, aber das hat mit mir und mit meiner Beziehung zu Gott nichts zu tun. Wenn du das rauslässt, kein Wunder, dass kein Feuer da ist. Kein Wunder, dass kein Eifer da ist. Kein Wunder, dass keine Bewunderung über deinen Gott da ist. Er ist anders, total anders als diese Welt. Total anders. Und die sich rufen lassen, heraus aus der Anpassung an diese Welt, hinein in Anpassung an sein Herz, die sind gesegnet, sagt Jesus. Selig, glückselig. Die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Oh, das müssen wir kultivieren. Jedes Mal, wenn du Nachrichten siehst, die Zeitung aufschlägst, mit dem Nachbarn sprichst und hörst von all diesem Elend, von all diesem Zeugs im Kleinen und im Großen, in den Häusern und in den Nationen, wir dürfen das nicht loslassen. Der gerechte Richter wird kommen. Er wird kommen, es wird ein Tag kommen, wo Gott endgültig mit aller Bosheit abrechnen wird. Und wir müssen kämpfen, dass diese Hoffnung in uns nicht stirbt. Nicht um der Welt willen, um unseren Willen. Wenn diese Hoffnung stirbt, wenn das nicht mehr etwas ist, was uns in Bewegung bringt, in Dankbarkeit bringt, in Anbetung bringt, in Hingabe, dann sind wir losgelöst von ihm. Dieser Eifer brennt in unserem Gott. Hebräer 1, Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist unser Jesus. Halleluja. Freust du dich, dass in seinem Herzen unbändiger Hass ist? Ja, ich freue mich darüber. Er sagt nicht, naja, diese Dinge gehören zum Leben, das ist nun mal so. Man gewöhnt sich dran. Ich bin schon länger dabei und das ist einfach so. Der Hass im Herzen Jesu auf die Bosheit ist lebensnotwendig für dein geistliches Leben. Und wir haben zu lange einen harmlosen, domestizierten, angepassten Jesus gehabt, der nicht der Jesus der Schrift ist. In seinem Herzen ist Liebe zur Gerechtigkeit. Und Liebe zur Gerechtigkeit ist nur dann echt, wenn sie einhergeht mit Hass auf Gesetzlosigkeit. Sonst ist diese Liebe nicht echt. Und in unseren Tagen der humanistischen Verführung wollen manche lieber sein als der liebe Gott. Und sie haben so einen christlichen Pazifismus entwickelt. Oh, Hass in meinem Herzen auf das Böse. Nein, das dann doch nicht. Du bist Nachfolger Jesu. Du sollst werden, wie er. In seinem Herzen ist Liebe zur Gerechtigkeit. Und weil die echt ist, ist Hass auf Gesetzlosigkeit. Und du hast gar keine Wahl, wenn du Nachfolger des Herrn sein willst, wenn du sagst, ich soll in sein Bild verwandelt werden, dann muss das kommen, aber du musst es bejahen, du musst das wollen, du musst sagen, ja, das gehört dazu. In so vielen Gemeinden bin ich gewesen und sage, bist du nicht froh, dass ein unbändiger Hass in dem Herzen Jesus, und die gucken mich an und denken, sollen wir es gleich stoppen oder geben wir ihm noch einen Satz? Da ist ein Hass in Jesu Herzen. Auf Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist das mutwillige Ignorieren und Verachten und Verwerfen und Ablehnen des Standards Gottes. Das ist Gesetzlosigkeit. Und Jesus hat prophezeit, die Gesetzlosigkeit, das Desinteresse, die mangelnde Achtung vor den Geboten, vor dem Willen Gottes, wird überhand nehmen. Und die Liebe der meisten wird erkalten. Da ist ein Zusammenhang zwischen heißer Liebe und der Flamme des Hasses auf die Gesetzlosigkeit. Du kannst nicht eine Liebe heiß bewahren zu Jesus, wenn du diesen Pazifismus pflegst und sagst, nein, Hass, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und manche von uns haben das noch nie wirklich sich vor Augen gestellt. Der Eifer Jesu ist die Sehnsucht, das, was krank macht, das, was kaputt macht, das, was unterdrückt, das, was missbraucht, das, was zerstört und Schmerzen hervorbringt, zu Ende zu bringen. Das ist der Eifer Jesu. Als die Jünger Jesu gesehen haben, wie den Tempel gereinigt hat. Da wurde das Wort Fleisch und sie sagten, da fiel uns das Wort ein oder da dachten wir an das Wort. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Jesus war gepackt vom Eifer Gottes. Und wir kommen raus aus Trägheit, raus aus einer falschen Friedfertigkeit, raus aus einer falschen Anpassung, indem wir erlauben, dass auch dieser Danke für das Amen. Das ist eine große Ermutigung für mich. Wenigstens eins. Viele von euch haben es gedacht, aber ihr dürft es auch mal sagen. Halleluja. 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 Und dann heißt es übrigens weiter in diesem Vers, Hebräer 1, Vers 9, nachdem das Herz Jesu beschrieben wird, darum, weil er diese Liebe zur Gerechtigkeit hat und weil er Hass auf Gesetzlosigkeit hat, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten, im Sinne von mehr als alle als du hast mehr davon bekommen als alle anderen. Die Quelle der Freude Jesu war die Herzensübereinstimmung mit dem Vater. Je mehr wir danach trachten, dass das Herz Gottes uns berührt, uns entzündet und davon etwas anfängt in uns zu leben, umso mehr werden wir auch im Frieden und in der Geborgenheit und in der Freude in Gott sein. Und Gott wird unsere Quelle, aus der wir alles bekommen. Halleluja. Halleluja. Jetzt lass uns noch einmal weiterlesen in Vers 3 vom 2. Korinther. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Da haben wir den Sog, die Einladung, die Verführung, aus dem Brautzustand herauszukommen, hinein in das Hurenherz. Da ist es. Und das, was am Anfang schon da war, nimmt dramatische Formen an in den letzten Tagen. Paulus sagt es, dass bevor Jesus wiederkommt, bevor der Tag des Herrn kommt, zuerst kommt der Abfall. Zuerst kommt der Abfall. Und wenn der Abfall kommt, was dann? Dann wird der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart, der Sohn des Verderbens. Kannst du nachlesen, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist. Hier haben wir eine sehr, sehr wichtige Wahrheit. Das erklärt unsere Zeit, das erklärt diese Dunkelheit. Die Braut bereitet durch ihre Gebete, durch ihr Erwarten der Wiederkunft Jesu und durch ihr brennendes Herz und indem sie die Wiederkunft des Herrn beschleunigt, sie arbeitet mit Gott zusammen und sie bereitet den Weg für ihn. Und in der gleichen Weise braucht der Antichrist eine Gruppe von Menschen, die sein Kommen vorbereiten. Christus hat die Braut und der Antichrist hat die Hure. Und die Hure bereitet den Weg. Das ist genau, was Paulus hier sagt. Erst kommt der Abfall und dann wird der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, der Antichrist, geoffenbart. Sodass ein zunehmender antichristlicher Trend und genau auf dieselbe Art und Weise, wie Christus die Braut vorbereitet und prägt und ruft und motiviert und sammelt, auf die gleiche Weise geschieht die Formierung der Hure. Worte Gottes, Worte der Wahrheit, Worte der Barmherzigkeit formen die Braut aus dem Herzen Gottes. Und Worte der Täuschung, Worte der Lüge, Worte der Verführung, Worte der Bosheit aus dem Herzen der Macht der Finsternis formt die Hure. Und beides geschieht in dieser Zeit. Und diese Kräfte werben um uns. Diese Kräfte versuchen uns zu erreichen, diese Kräfte wollen andocken bei uns und wollen uns ziehen. Und wir müssen in dieser Zeit uns positionieren, wir müssen uns positionieren, wir müssen verstehen, was da an uns zieht. Und wir müssen dem richtigen Sog uns hingeben. Das herausragende Merkmal der Endzeit sind nicht die Gerichte, sind nicht die Wetterphänomene und die Erdbeben und die Kriege und all diese Dinge. Das herausragende Merkmal der Endzeit ist Verführung. Jesus redet davon, er wird kommen, er wird sein Reich wieder aufbauen oder wiederherstellen. Und die Jünger sagen, ja, wann wird das kommen? Sie möchten gerne einen Endzeitfahrplan wissen, damit sie bis 5:12 in Ruhe schlafen können und den Wecker stellen und dann rechtzeitig aufwachen können und dann mit Hurra dabei sein können. Und dann sagen sie, bitte sagen sie den Fahrplan, damit wir den Zug nicht verpassen. Und statt dass Jesus sagt, daran könnt ihr genau sehen, dass es unmittelbar bevorsteht, was gibt er als Antwort? Seht zu, dass niemand euch verführe. Es geht nicht um Wissen der Pläne Gottes, sondern es geht um ein Herz, das fähig ist, in die Pläne Gottes hineinzukommen. Man könnte alles wissen über den Endzeitfahrplan Gottes. Aber wenn das Herz verkehrt ist, nützt das ganze Wissen überhaupt gar nichts. Und darum sagt Jesus, euer Fokus ist verkehrt. Es geht nicht um Details, es geht nicht um Zeitpunkte, es geht nicht darum, genau zu erkennen, wo man jetzt ist und jetzt wird es gleich als allernächstes Ereignis dies und das geben. Es geht nicht um das, es geht darum, das Herz zu bewahren. Seht zu, dass niemand euch verführe. Und Paulus fährt fort in der gleichen Weise. Er redet von Christus, Kolosser 2, Vers 3, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. In ihm ist alles. Wir brauchen nichts anderes. Wir haben so viele Strategien, so viele Ideen, so viele Pläne. Aber wenn Christus nicht der Fokus ist, wenn unser Ziel nicht ist, Matthäus 22, 37, die erste Liebe zu kultivieren, zu behalten, zu pflegen, können wir alles hören und alles verstehen, denken wir. Und wir gehen doch vorbei. Wir gehen doch vorbei. Seht zu, dass euch niemand verführe. Und noch einmal in Vers 8, Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass niemand euch einfange. Hey, Gläubige, jemand will euch einfangen, sagt Paulus. Und passt auf, dass das nicht geschieht. Oh nee, wir sind Kinder Gottes, es passiert nichts. Paulus sagt, passt auf, seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie, leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Es gibt so viele Stimmen heute, die so viele behaupten und so viel den Leuten nahelegen. Und du sagst, bitte, wo ist das im Wort? Ja, weißt du, wenn du so fragst, das ist die falsche Frage. Wir haben eine jahrhundertelange Tradition und Überlieferung. Und weil wir das schon so lange überliefern, deswegen ist das auch wahr, ob das in der Bibel steht oder nicht, ob in der Bibel das Gegenteil steht oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Unsere Tradition hat solchen Wert. Und wir haben einfach festgelegt und wir haben erkannt und wir behaupten das einfach. Unsere Überlieferung kommt aus den gleichen Quellen wie die Heilige Schrift, nämlich aus dem Heiligen Geist. Hallo, wenn du solche Stimmen hörst, dann wisse, das ist die Stimme der Verführung. Die Stimme der Verführung. Paulus sagt es, nach den Überlieferungen der Menschen. Menschen können sich viel ausdenken, wenn der Tag lang ist. Aber die Frage ist, wo ist das in Gottes Buch? Und wenn es da nicht ist, dann sag, sorry, nichts für mich. Nichts für mich. Und halte dich davon fern. Und wiederum, Epheser 4, Paulus wieder über dieses Thema. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Epheser 4, Vers 14. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Ist dir klar, dass Paulus hier nicht von den Mormonen spricht? Oder den Zeugen Jehovas, oder den Bahais, oder irgendwelchen anderen. Er redet vom Betrug, der im Namen Gottes unter Christen stattfindet. Oh nee, das darf man niemandem unterstellen. So darf man nicht denken. Paulus sagt, folgt mir nach. Das heißt, denkt so, wie ich denke. Wenn er sagt, es gibt Betrug, es gibt frommen Betrug, dann sagt er nicht, oh, da wollen wir gar nicht dran denken. Nein, wir haben ein ganz unschuldiges, reines Herz. Unschuldig ist gut, aber wenn du rein mit naiv verwechselst, kann das fatale Folgen haben. Paulus war nicht naiv, sondern sagt, hallo, es gibt Betrug. Und die einzige Chance, dem Betrug zu entrinnen, ist Mündigkeit. Wir müssen aufwachsen. Wir müssen selber Gott erkennen. Wir müssen Unterscheidung entwickeln. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Das ist die Antwort auf die Verführung, die fromme Verführung. Die Wahrheit reden in Liebe. Und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. So, wenn wir uns die Verführung in der Endzeit anschauen, dann sehen wir zwei Schwerpunkte, die auch zum Teil sich berühren oder ineinander übergehen. Wir haben Verführung zu einem selbstsüchtigen Lebensstil. Die Verführung, dass du alle deine Energie und alle deine Kraft darauf verwendest, deine Bequemlichkeit noch mehr zu erhöhen, dein schönes Leben noch schöner zu machen. und du kümmerst dich mit all deiner Energie nur um dein eigenes Wohlergehen. Jesus sagt, wenn er wiederkommt, es wird eine Atmosphäre sein, wie in den Tagen Noahs und in den Tagen Lots. Und was war in diesen Tagen? Nicht die Sünde wird dort herausgestellt, obwohl in den Tagen Lots gewaltige Sünde war. Aber was wird herausgestellt? Sie aßen und tranken und bauten Häuser und heirateten und ließen sich heiraten und kauften und verkauften, bis der schreckliche Tag des Gerichtes kam. Sie waren so okkupiert von diesem immer besser, immer bequemer, immer angenehmer, immer mehr anhäufen, immer mehr irgendwie es gut gehen lassen, dass sie blind waren, dass sie nichts mehr wahrgenommen haben, obwohl es so deutlich war. Aber das Herz wurde kalt. Lot wohnte auf einem Vulkan, bildlich gesprochen, der jeden Augenblick hochgehen würde. Abraham, der nicht in Gefahr war, wusste, in welcher Gefahr sein Verwandter ist. Lot selber hatte keine Ahnung, sondern er feierte eine fröhliche Party auf der Titanic. Der Eisberg war schon gerammt. Das Ding war am Untergehen und er feierte eine Party. Er sagte, Gott ist gut, Gott will, dass es mir gut geht. Gott ist ein guter Gott. Aber sein Herz war kalt und er hat die Güte Gottes nur beansprucht für seine eigene Bequemlichkeit. Gott ist tatsächlich gut und Gott ist auch großzügig. Und ich glaube, dass das normale Maß der Versorgung Gottes Überfluss ist. Gott hat nirgends gesagt, wir werden alle Millionäre. Aber das normale Maß, bis auf bestimmte Situationen, das normale Maß ist überfließende Versorgung. Gott ist nicht geizig, Gott hat keinen Mangel und er freut sich daran, Gutes zu geben. Aber er hat niemals gesagt, Wohlstand, irdischer Besitz ist das Zentrum meines Lebens. Und wir müssen lernen, all diesen Plunder zu haben, als hätten wir ihn nicht. Eine Kunst. Aber mit dem Heiligen Geist können wir diese Kunst lernen. Sag, ich will lernen, die Dinge zu besitzen, als hätte ich sie nicht. Dann fällt es viel leichter, wenn Gott sagt, gib das Dingsbums weg. Weil sonst, wenn dein Herz dran hängt, du denkst, es ist der Teufel. Und wenn wir nur daran denken, eines Tages sind wir im Himmel und nichts von unserem liebgewordenen, angesammelten Plunder werden wir mitnehmen. Nichts von dem Zeug wirst du mitnehmen. Nicht so ein bisschen. Lerne loszulassen. Sei dankbar. Sag, es ist Gott, der mir das geschenkt hat. Aber mein Lebensziel ist nicht, Zeug anzusammeln. Mein Lebensziel ist nicht, irgendwie mein materielles Reich zu vergrößern. Lukas 21, hütet euch, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Lukas 21. So, Jesus sagt, Herzen werden beschwert, sie werden träge, sie verlieren ihren geistlichen Hunger, wenn sich nur um diese Dinge drehen. Und darum ist es gut, immer wieder innezuhalten, immer wieder unser Leben anzuschauen. Epheser 5, 15, seht genau zu, wie ihr wandelt. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Beschäftige dich mal mit deinem Leben. Wie viel Zeit verbringst du für dies? Wie viel Zeit verbringst du für das? Wie viel beschäftigen deine Gedanken sich um dieses und um jenes? Sieh genau hin. Überprüfe dein Leben. Welchen Platz hat das Reich Gottes in deinem Leben? Was bedeutet es für dich, zuerst zu trachten nach dem Reich Gottes. Beschäftige dich mit diesen Dingen. Sag, oh nee, solche Gedanken beunruhigen mich. Will ich lieber nicht dran denken. Dann ist es höchste Zeit, dass du diesen Gedanken dich stellst. Weil, wenn du das schon ahnst, diese Fragestellung bringt Unruhe. Könnte was von mir verlangen, könnte Konsequenzen bedeuten, könnte bedeuten, ich muss mein Leben verändern. Dann umso dringender, stell dich diesen Fragen. Was bedeutet es für dich, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten? Und da ist der zweite Schwerpunkt der Verführung. Und ich sagte schon, das geht manchmal zusammen. Verführung zu falschen Lehren. Verführung zu falschen Lehren. 2. Timotheus. Eine Prophetie. Und wenn du das nicht siehst, dass das in unseren Tagen sich auf eine erschreckende Art und Weise erfüllt, dann bist du schon in Blindheit. 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Hier wird der Abfall beschrieben, der kommen muss, damit die Hure sich bildet und damit die Hure den Weg bereitet für den Antichristen. Und die Angriffe, die Verführungen, die verlockenden Einladungen des antichristlichen Geistes kommen zuallererst an die Gläubigen. Zuallererst. Weil, versteh, wie die Sache ist. Christus hat die Braut, der Antichrist hat die Hure. Können wir sagen, gut, so haben sie beide was, ist ja gut. Aber der Teufel weiß, dass da ein Riesenunterschied ist. Die Braut gibt sich hin, bewahrt sich rein, hat Augen für den Bräutigam, weil sie ihn schätzt, weil sie ihn liebt, weil sie ihn begehrt. Freiwillig gibt sie sich hin. Und verzehrt sich in Hingabe, in Anbetung. Nicht, weil sie daraus was kriegen will, sondern weil sie weiß, sie macht damit sein Herz froh. Und diese Art von Anbetung wird der Teufel niemals bekommen. Seine Anbetung kommt hervor durch Manipulation, durch Einschüchterung, durch falsche Versprechungen, indem er die Begierden, die selbstsüchtigen Begierden der Menschen anspricht und aufstachelt. Und er weiß, in der Qualität ist das niemals zu vergleichen mit dem, was Christus bekommt. Und darum ist eine unbändige Eifersucht im Herzen Satans auf Christus. Und sein größter Triumph ist es, Gläubige herauszuziehen aus der Brautliebe. Sein größter Triumph, Gläubige einzulullen mit verkehrten Versprechungen, mit verkehrten frommen Floskeln und sie herauszuziehen aus dieser Hingabe an Christus. Vorhin haben wir es gelesen. Ich fürchte, wie die Schlange Eva verführt hat, so euer Sinn abgezogen wird von der Lauterkeit, der Einfalt Christus gegenüber. Dieses Wort dort bedeutet die Einfalt, ist es die Geradheit, die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit. Das ist, worauf der Teufel abzielt. Er hat überhaupt kein Problem damit, wenn erstmal die Motivation sich verschoben hat. Und du deine geistlichen Dinge tust und in der Gemeinde arbeitest und zum Gottesdienst kommst, weil du daran Spaß hast und weil du darin deine Erfüllung findest. Und du hast da dein Ansehen und deine Ehre. Der Teufel hat kein Problem. Wir müssen unser Herz bewahren. Wir dienen Gott, weil er es verdient. Er ist es wert, angebetet zu werden. Oh, wenn wir doch nur uns, bevor wir hineingehen in eine Zeit der Anbetung wie vorhin, uns bewusst machen, wir tun es für ihn. Nicht, die Woche war hart, wir haben hart gearbeitet, wir sind müde, dann ist es noch heiß, jetzt brauchen wir ein bisschen Erfrischung. Wir tun es für ihn. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Wir wollen Gott ehren, wir wollen sein Herz berühren, wir wollen ihm etwas geben. Wenn das unsere Motivation ist, du wirst sehen, oder je mehr das gemeinschaftlich unsere Motivation wird, umso tiefer wird der Heilige Geist uns hineinnehmen in dieses wunderbare Herz Gottes. Aber wo Lobpreis, und manches Mal erleben wir das, wenn wir so herumkommen, wo Lobpreis genommen wird, als ein Element, ein bisschen die Stimmung anzukurbeln, da kommt alles, aber nicht der Heilige Geist. Nicht der Heilige Geist. Und ich sage es noch einmal, wenn wir an der Stelle zusammen klarer gewesen wären, hätten uns noch mehr hineinführen lassen von dieser wunderbaren Anbetung, in die wir eingeladen waren, wir wären so viel tiefer gegangen. So viel tiefer. Ich bin dankbar für das, was da war. Aber ich habe gespürt, manchmal spürt man, manchmal die Versammlung will tiefer gehen als das Lobpreisteam. Aber heute wollte das Lobpreisteam tiefer gehen oder Anbetungsteam tiefer gehen als manche von uns. Und die Bremse ist da, nicht hier. Nimm mir das nicht übel, wenn ich mal solche kleinen Hinweise gebe. Das ist nicht, dass ich schimpfe, sondern einfach sage, hey, wir können uns da verbessern. Wir können das nächste Mal, bevor wir uns hineinstürzen, sagen, so, jetzt mal ganz langsam, jetzt überlegen wir, worum geht es jetzt hier? Was tun wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier für ihn. Wir geben jetzt Jesus zu essen, die Frucht unserer Lippen. Wir ehren ihn, wir geben ihm etwas. Im Psalmen, gebt ihm Lob, Herrlichkeit, Macht, gebt ihm. Und wenn wir das tun und kommen, um ihm zu geben, er wird uns so viel mehr geben, so viel mehr. So, es ist ein Kampf um die Herzen, es ist ein Kampf um die Motivation, es ist ein Kampf, wo der Teufel Ausschau hält, uns ein bisschen wegzuziehen, uns herauszuziehen aus dieser Hingabe. Und es beginnt mit falschen Ideen. Hier sehen wir Gläubige in der Prophetie von Paulus. Die können gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Wenn Gläubige gesunde Lehre nicht mehr suchen und nicht mehr bekommen, dann werden sie immer kränker. Immer kränker. Gesunde Lehre bringt gesunde Gläubige hervor. Kranke Lehre bringt kranke Gläubige hervor. Es beginnt alles mit der Lehre. Und was ist das Merkmal von gesunder Lehre? Gesunde Lehre, sagt Paulus, ist gemäß der Gottesfurcht. Gesunde Lehre bringt Gottesfurcht hervor. Wenn Lehre nicht Gottesfurcht hervorbringt, egal wie schön sie vorgetragen ist, egal wie rhetorisch elegant, sie ist nicht gesund. Und sie wird diejenigen, die es hören und die davon leben, krank machen. Das ist, was das Wort sagt. Gesunde Lehre ist gemäß der Gottseligkeit. Und hier sind Gläubige, die können die Wahrheit nicht mehr ertragen. Sie kehren sich ab von der Wahrheit hin zu Fabeln, hin zu menschlichen Erfindungen. Das ist, was das Wort Fabeln bedeutet. 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist, wieder eine Prophetie, die damit zusammenhängt, mit dieser Zeit des Abfalls. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Betrügerische Geister, Lehren von Dämonen. Dämonen selber erfinden Lehren und schaffen es, ihre Agenten hinter die Kanzel zu buxieren. Und die Gemeinde bekommt Dinge, die niemals aus dem Heiligen Geist sind, die niemals in Übereinstimmung mit dem heiligen Wort Gottes sind, sondern die erfunden sind von Dämonen, um Gläubige zu verwirren und zum Abfall zu bringen. Ist das nicht schrecklich? Aber das Problem sind nicht falsche Lehrer, falsche Propheten, falsche Apostel. Das Problem ist das Volk Gottes, was in solcher Unmündigkeit ist, dass es nicht unterscheiden kann. Wenn wir alle Christus kennen würden, wenn wir in die Reife kommen würden, weil wir ihn kennen, niemand würde hingehen zu den falschen Propheten, zu den falschen Aposteln, zu den falschen Lehrern, zu den falschen Hirten. Niemand würde hingehen. Niemand würde auch nur einen Cent in das Opfer tun. Und was ist? Diese Leute müssen zu Hause bleiben und leisten damit einen gewaltigen Beitrag zum Fortschritt des Volkes Gottes. Halleluja. So, wir sind das Problem. Wir müssen in die Mündigkeit kommen. Judas, Kapitel 3. Vers 3, gibt kein Kapitel. Vers 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Hier fing der Geist des Antichristen schon an zu wirken. Und er fordert die Gläubigen auf, zu kämpfen für den Glauben. Der Glaube ist in Gefahr. Und für den Glauben muss jetzt gekämpft werden, damit der Glaube unversehrt bleibt und damit der Glaube rein bleibt. Ich fordere euch auf, sagt Paulus, kämpft für den Glauben. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Was ist die Verführung? Gnade wird verkehrt in Ausschweifung. Gnade ist dazu da, uns zu trainieren. Titus 2, ganz unten rechts. Die heilsame Gnade ist erschienen und sie unterweist uns, die weltlichen Begierden fleischlichen Begierden zu verleugnen und gottesfürchtig und gerecht zu leben. Die Gnade ist da, uns zu lehren, auf die fleischlichen Begierden nicht mehr zu achten. Dafür ist Gnade da. Und eine Botschaft der Gnade, die nicht zur Heiligung führt, die nicht dazu führt, dass Menschen alles daran setzen, Christus ähnlich zu werden, die nicht dazu führt, dass ihr Leben reiner wird, ist nicht die Gnade Gottes. Gnade wird verdreht und den Leuten wird gesagt, du musst nur Jesus annehmen. Zeig mir das in der Bibel. Niemand kann Jesus annehmen ohne Buße. Das ist völlig ausgeschlossen. Niemand kann Jesus annehmen ohne Buße. Erst muss Buße getan werden. Erst muss eine Umkehr kommen. Erst muss ein Innehalten kommen. Und ich muss sagen, ich bin auf dem falschen Weg und ich darf und ich soll und ich will und ich werde nicht mehr diesen Weg weitergehen, sondern ich kehre jetzt um. Und wer das tut und umkehrt und sich zu Gott wendet, der bekommt die Gnade des Glaubens. Das ist der Grund, warum unsere Evangelisationen so fruchtlos sind. Wir erzählen den Leuten etwas, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Wir sagen, du musst einfach nur Jesus annehmen. Und dann füllen sie eine Karte aus, glauben unseren blumigen Versprechungen, heben die Hand und wir sagen, willkommen in der Familie Gottes. Und sie gehen nach Hause und sagen, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum die alle so begeistert waren. So dramatische Umwälzung kann ich da in mir gar nicht spüren. Und dann müssen wir hinterher telefonieren, du, am nächsten Sonntag ist Gottesdienst, du kommst doch, nicht wahr? Und einmal kommen sie noch, uns zuliebe. Aber weil nichts passiert ist, weil sie gar nicht von Neuem geboren sind, Der Heilige Geist zieht sie überhaupt nicht. Wenn jemand seine Verlorenheit gesehen hat und wenn jemand verstanden hat, Christus hat meinen Platz im Gericht eingenommen und weil er die Strafe, die ich verdiene, getragen hat, deswegen muss ich nicht in die Hölle, sondern obendrein habe ich nur das Vorrecht, Gemeinschaft jetzt mit Gott zu haben und von ihm gesund geliebt zu werden. Dem musst du nicht sagen, denk dran, morgen ist Gottesdienst, komm in Gottesdienst. Der sagt, wann ist das nächste Meeting? Wann kommen wir wieder zusammen? Wann geht die Sache hier weiter? So vielen Leuten haben wir bescheinigt, sie sind Kinder Gottes und nichts ist. Und dann sagen wir, ja, die wollen einfach nicht. Wir haben ihnen etwas verkauft, das nicht echt ist. Gnade ohne Buße ist nicht die Gnade Gottes. Und das trifft zu für Evangelisation und das trifft auch zu für die, die dann in der Nachfolge sind. Auch einfach nur Gnade, Gnade. Gnade ist das, der Ersatz bei so vielen für Gehorsam. Ich habe in meinem Gespräch gelauscht von zwei Bibelschülern. Heute Abend ist Gebetsabend. Was machen wir? Gehen wir zum Gebetsabend oder gehen wir ins Kino? Ach, nehmen wir Gnade und gehen ins Kino. Das ist genau das, wovor Judas warnt. Die Gnade wird in Ausschweifung verkehrt. Die Gnade wird missbraucht, um unenthaltsam zu leben. Und unenthaltsam bedeutet, wir disziplinieren nicht unsere fleischlichen Gelüste. Wir bewerten sie nicht. Wir sagen nicht, das kommt aus dem Fleisch, das ist nicht aus dem Geist. Ich gehe nicht darauf ein. Ich sage Nein dazu. Sondern die Gnade wird noch als ein Mittel genommen, um dem Fleisch zu dienen, dem Fleisch zu folgen. Und diese Gnadenbotschaft ist sehr, sehr, sehr populär in unserem Land. Und dann wundern wir uns, warum die Teilnahme an Fastentagen, an Gebetsnächten, an Arbeitseinsätzen, warum das immer mehr runtergeht. Neulich hat mir jemand erzählt, in unserer Gemeinde ist das so, sagt sie, ja, die Hauskreise sind eingeteilt, das Gemeindehaus zu putzen. Demnächst haben wir wieder unseren, ich weiß nicht, wie oft wir da dran kommen, aber da haben wir wieder unseren Putztag. Ich kann dir jetzt schon sagen, welche Geschwister wieder nicht da sind. Die Hälfte unserer Leute sind regelmäßig nicht da. Das ist diese Mentalität. Ach, nehmen wir Gnade. Gott versteht und Gott weiß, wir haben eine harte Woche hinter uns. Und dann sollen wir am Samstagmorgen noch zum Putzen kommen. Das kann nicht Gott sein. Weißt du, Gott ist gut und Gott will, dass es mir gut geht. Das ist die falsche Gnade, die dazu führt, dass wir noch eine Vollmacht, einen Frieden bekommen, auf unsere fleischlichen Impulse einzugehen. Faulheit ist ein Impuls des Fleisches. Und wenn Gnadenbotschaft richtig verstanden wird, ist Gnade eine machtvolle Sache, Faulheit zu überwinden. Und wenn eine falsche Gnadenbotschaft verkündigt wird, dann wird Gnade missbraucht und verkehrt sich in Ausschweifung. Verstehst du das? Der fleischliche Lebensstil wird noch legitimiert, kriegt noch einen frommen Stempel, wird noch salonfähig gemacht. Und Judas sagt, wir müssen kämpfen um den Glauben, da sind welche eingeschlichen. Lies zu Hause 2. Petrus 3, aus Zeitgründen kann ich das nicht bringen, aber da siehst du genau dasselbe. Und da sind Leute heimlich eingeschlichen, verkehrte Lehrer, und die bringen genau diese verkehrte Gnadenbotschaft. Die sind heimlich hineingekommen. Das bedeutet nicht, dass sie da hinten in der letzten Reihe sitzen und niemand von uns hat es gewusst. Sondern die stehen hier vorne und sie lehren uns eine Gnade, die nicht die Gnade Gottes ist. Und wir sind so blind und wir freuen uns, dass alles so einfach ist. Und Gott will gar nicht, dass du dich anstrengst. Und Gott will gar nicht, dass es irgendwie auch mal Mühe bedeutet. Ich frage mich, warum Paulus das nicht gewusst hat. Manche Leute scheinen eine Riesenangst davor zu haben, etwas aus eigener Kraft zu tun. Das ist die schlimmste Sünde, die sich vorstellen könnte, aus eigener Kraft etwas zu tun. Ich sage, wenn da eine Einladung zur Sünde ist, dann Schrei zu Gott und dann widersteh und frag nicht, ja, ist das jetzt in meiner Kraft, ist das im Heiligen Geist, ist es jetzt ein totes Werk? Mit allem, was du hast, widerstehe und fertig. Manche Leute haben mehr Angst, tote Werke zu tun, als aus der Gnade zu fallen. Das ist das Ergebnis einer unausgewogenen, verkehrten Gnadenbotschaft. Und geistliche Disziplin, Fleißschritte, Gott zu suchen, regelmäßige Zeit mit Gott im Wort und in der Anbetung zu haben, wird als Gesetzlichkeit verschrien, wird verächtlich gemacht. Und die Gnade wird herangezogen, wenn ich mich heute nicht so betig fühle. Gott ist so gut, der erwartet nicht von mir, dass ich mich abquäle. Wenn du das glaubst, hat man dir ein Fantasie-Jesus vor Augen gemalt, und weil er dich so glücklich macht, in deinem Bestreben, die Begierden des Fleisches zu erfüllen, hast du das angenommen. Das ist nicht der Jesus des Neuen Testamentes. Der Jesus des Neuen Testamentes gibt Gnade, und das heißt göttliche Power, göttliche Kraft, um dein Fleisch zu überwinden und zu tun, was du zu tun hast. Zu danken, ihn anzubeten, im Geist zu sein, im Geist zu beten und Gott die Ehre zu geben und das Wort zu nehmen und über dem Wort nachzusinnen und dich zu füllen mit dem Wort. Und die Bibel sagt, diese Dinge haben wir zu tun. Andernfalls können wir nicht voll des Geistes sein. Wir können nicht. Es ist völlig unmöglich, voll des Geistes zu sein, ohne diese geistlichen Disziplinen. Es ist unmöglich. Und diese falsche Gnadenbotschaft lähmt das Volk Gottes an so vielen Stellen. Manchmal komme ich in Gemeinden, nach den ersten 10 Minuten im Lobpreis, bis auf die ersten 2, 3 Reihen, alle setzen sich hin, verschränken die Arme, gucken auf die Uhr, warten ab, wann das zu Ende ist. Und wenn ich das sehe, weiß ich, hier ist eine ganze Gemeinde verseucht von einer falschen Gnadenlehre. Hallo. Weil wenn ich die wirkliche Gnade Gottes erkannt habe und ergreife, nutze ich die Gnade, um zu überwinden. Nutze ich die Gnade, um im Geist zu leben. Nutze ich die Gnade, um zu tun, was ich zu tun habe. Als geistlicher Priester Schlachtopfer zu bringen. Und Opfer sind Opfer. Und wenn man Opfer bringt, dann spürt man, dass man Opfer bringt. Amen. Und wir sind Priester, wir bringen Opfer. Ja, keine Anstrengung. Sehe mal, wie Paulus seinen Dienst beschreibt. Der will heute sagen, ja, hätte ich doch damals schon diese Gnadenbotschaft gewusst, wäre ich doch so advanced gewesen wie ihr. Da habe ich mich ja umsonst angestrengt, habe mich umsonst gemüht, umsonst meinen Leib zerschlagen, umsonst all diese Mühen und Wachen und Fasten und all diese Schwierigkeiten auf mich genommen. Wenn das alles so easy ist und wenn das Schlimmste, wo ich mich hüten muss, ist Mühe und eigene Anstrengung. Sind wir wirklich so fortgeschritten im Vergleich zu Paulus? Dann wo ist die Frucht, die sie vergleichen könnte mit dem ersten apostolischen Zeichen? Wo ist Zeiten? Wo ist die Frucht? Wo ist irgendetwas, was wir vergleichen könnten und sagen können, schau mal Paulus, unsere Gnadenbotschaft, kommst du noch mit? Ihr Lieben, falsche Gnade, die ein Freibrief ist für ein Leben im Fleisch, in der Passivität, im Nicht-Überwinden, ist eine der gefährlichsten Attacken gegen den Leib Christi in dieser Zeit. Und da ist die Berührung, die falsche Gnade führt zu einem falschen Lebensstil. Verkehrte Lehren, Lehren von Dämonen. Und so gibt es viele, viele verkehrte Betonungen. Und wenn du das Wort der Wahrheit kennst, dann kannst du diese Betonungen identifizieren. Eine andere Betonung, die mir sehr viel Sorge macht und die ich kennzeichnen will, Eine Lehre, die nicht aus dem Worte Gottes kommt, floriert in unseren Tagen. Und es ist die Idee, damit Erweckung kommen kann, müssen alle eins sein. Und deswegen müssen wir alles daran tun, um endlich eins zu werden. Und wenn wir endlich alle eins sind, dann wird die Erweckung kommen. Das siehst du nicht in der Schrift und das siehst du auch nicht in der Kirchengeschichte. Zeig mir ein Beispiel von einem erwecklichen Wirken des Heiligen Geistes, was entstanden ist, weil zuvor alle Christen, egal ob heiß und kalt, gläubig und ungläubig, rein und unrein, alle zusammen haben die große Verbrüderung gefeiert, und als sie das getan haben, dann kam die Herrlichkeit Gottes. Zeigt mir eine solche Erweckung. Nirgendwo in der ganzen Kirchengeschichte wirst du eine solche Erweckung finden. Und heute ist Einheit das große Wort. Ohne dass wir ins Wort geschaut haben, ohne dass wir studiert haben, was Gott unter Einheit versteht. Und wir bringen, weil wir so euphorisch sind, so trunken sind von diesem Einheitstaumel, wir versuchen Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammengehören. Jesus hat gebetet für die Einheit der Gläubigen. Und es ist eine Einheit, dass sie so eins sind, wie er mit dem Vater ist. So diese Einheit beginnt mit einer Vertiefung der Hingabe an den Vater. Sie beginnt überhaupt nicht damit, dass man seine Hand ausstreckt und schon gar nicht zu Menschen, die sagen, wir glauben auch, aber die drei Viertel der Bibel verdrehen in Lüge und religiöse Phrasen. Niemals kannst du mir das zeigen im Worte Gottes, dass Paulus so eine Art von Verbrüderung, so eine Art von Einheit, so eine Art von Bündnis jemals gemeint hat. Niemals kannst du mir das zeigen aus dem Wort. Und heute, man versucht, religiöse Institutionen miteinander zu versöhnen. Auf einer großen Leiterkonferenz hörte ich das Wort. Lass uns nicht vergessen, auch die evangelische Kirche gehört zum Leibe Christi. Hallo. In meiner Bibel steht, alle, die von Neuem geboren sind, gehören zum Leib Christi. Da mögen eine Menge evangelische Leute dabei sein, da mögen auch katholische Leute dabei sein, da mögen auch diese und jene und andere dabei sein. Aber es sind nur die dabei, die von Neuem geboren sind. Aber eine Kirche, die das Wort Gottes mit Füßen tritt, die Gott lästert, ist niemals Teil des Leibes Christi. Niemals! Wer das glaubt, ist schon total verwirrt und hat einen Begriff von Einheit geschluckt, der geradewegs aus dem antichristlichen Geist kommt. Geradewegs. Und in den letzten Jahren hat diese Bewegung ein enormes Momentum entfaltet. Und wir müssen wissen, was das ist. Wir müssen wissen, wie wir aus dem Wort Gottes heraus das einordnen sollen und wie wir uns dazu stellen sollen. Wir müssen das wissen. Sag nicht, oh, unsere Leiterschaft, die wird sich schon drum kümmern. Die wird das schon wissen. Viele Leute habe ich in den letzten Monaten gehört, wenn ich mit ihnen über diese Dinge gesprochen habe, sie haben gesagt, aber weißt du, dieser und jene große, bekannte, charismatische Leiter, der ist doch auch nach Stuttgart gegangen. Der war doch auch da, als die Marienanbeter und die anderen alle standen Hand in Hand und die Einheit gefeiert haben. Du, wenn der da war und wir wissen, was für ein gesegneter Mann Gottes das war, dann weißt du, dann vertraue ich schon, der hat schon gebetet. Der wird schon wissen, was er tut. Das weiß ich nicht, ob er weiß, was er tut, aber weißt du, was du tust? Du kannst nicht so blind sein und sagen, andere gehen, also kann es nicht verkehrt sein. Wir müssen Mündigkeit entwickeln, wir müssen selber wissen, was das Wort sagt, und wir müssen überzeugt sein von der Wahrheit. Und dann sagen wir, ich weiß, was Gott in dieser Sache denkt und was Gott will. Und wenn alle gehen würden, ich gehe nicht. Das musst du sagen, an den Punkt musst du kommen. wo du fest bist in der Wahrheit, wo du überzeugt bist, das ist Gottes Idee von Einheit. Nirgendwo siehst du, dass wir eine sichtbare Einheit mit Verträgen und Komitees und Gremien und Papieren und so weiter herstellen sollen. Nirgendwo siehst du das.